Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich Montag und zwar Montag, der 24. Januar. In der Politik gibt es nichts Verlässlicheres als die Rivalität, bis dass der Tod sie scheidet.
Was bleibt, ist eine Sozialdemokratie, die für den größten Sozialabbau nach dem Kriege verantwortlich ist. Oder besser gesagt, ein sozialdemokratischer Kanzler, der hat natürlich die Weichen gestellt für den Niedergang der SPD.
Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder sind einander in tiefer Abneigung verbunden. Da bleibt auch für ein paar Therapeuten nichts mehr zu tun. Diese Beziehung wurde gesprengt und zwar mit Dynamit auf beiden Seiten.
Und dieses Geschwätz, was Oskar gemacht, verstehen Sie es doch. Ich mag ihn ja immer noch irgendwo. Das ist doch auch reine Legitimation einer Entscheidung, die er wahrscheinlich heute mehr bedauert als jeder andere, nämlich die Flucht sowohl aus der SPD als auch aus der Verantwortung.
Das Zerwürfnis zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel steht dem von Schröder und Lafontaine in nichts nach, schon gar nicht in dieser bitterbösen Finalität. Friedrich Merz sprach über Merkel und die von ihr geführte Regierung offen und zuweilen auch verdeckt in gleicher Tonalität, zum Beispiel so.
Und das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht und daran muss sich etwas ändern.
Sein Drängen, ihn doch bitte noch in die Regierung aufzunehmen, wies sie ein ums andere Mal zurück. Oder sie ließ es zurückweisen. Wofür sonst sind denn diese Regierungssprecher da? Als die Frage nach dem möglichen Einrücken von Merz in das Kabinett gefragt wurde, da antwortete Steffen Seibert in kühlster Eleganz so.
Ja, die Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung. Und das erübrigt dann die Antwort auf Ihre zweite Frage.
Auch bei der CSU mag man den Friedrich Merz nicht. Sonderlich für Markus Söder ist er ein Rivale, ein Nebenbuhler, naja, und ein Oldie sowieso.
Ich bin total dankbar, dass Friedrich Merz uns an der Stelle Hilfestellung gibt. Seine Erfahrungen, insbesondere aus den 90er Jahren, die er damals als aktiver Politiker hatte, die helfen uns sicher.
Doch damit enden die Vergleiche zwischen SPD und Union. Denn bei der SPD wurden die Rivalitäten öffentlich und bis zum Bruch ausgelebt. Lafontaine ging und er ging zur Konkurrenzveranstaltung Ende einer Dienstbeziehung. In der Union dagegen dürfen wir auf die Fortsetzung dieser Rivalitätsgeschichte uns freuen. Merz wird im dritten Anlauf Parteichef, aber die Rivalen bleiben ihm erhalten. Und so bleibt ihm wiederum am Tag des Triumphes nur die Selbstrührung.
Lieber Paul, liebe Freundinnen und Freunde, ich nehme das Wahlergebnis an. Und ich bin tief bewegt und beeindruckt von diesem Wahlergebnis. Herzlichen Dank.
Und die anderen Rivalen arbeiten weiter wie in den letzten 10, 15 Jahren auch. Arbeiten weiter gegen Merz. Merkel will unter ihm auf gar keinen Fall CDU-Ehrenvorsitzende sein. Selbst das gemeinsame Abendessen, das schon verabredet war, sagt sie aus Termingründen ab. Und Markus Söder, der hat sich jetzt erstmal die Tarnkappe aufgesetzt.
Friedrich Merz wird ein starker Vorsitzender werden und ich glaube, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben werden.
Fazit? Naja, für ein Fazit ist es viel zu früh. Diese muntere Serie, die CDU und die kleinen Strolche, könnten wir sie nennen, diese Serie wird so schnell nicht abgesetzt. Bleiben wir also gemeinsam dran. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Alexander Graf Lambsdorff ist FDP-Fraktionsvize und der außenpolitische Experte seiner Partei seit vielen Jahren. Ist er auch. Mit ihm spreche ich über den entlassenen Marine-Vizeadmiral und wie der Westen jetzt mit den Russen umgehen sollte.
Wenn man jetzt präzise wird im Westen, also in der NATO, in Washington, in Brüssel, in Berlin und exakt erklärt, was man zu tun gedenkt, dann macht man genau den Fehler, dass man eine Kalkulation ermöglicht, bei der eine Entscheidung fällen kann, okay, den Preis bin ich bereit zu zahlen, weil ich ihn ganz genau kenne. Der Preis muss unklar sein. Das Einzige, was klar sein muss, ist, es wird ein hoher Preis.
Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, weiß, was die Regierung in dieser Woche in Sachen Corona noch entscheiden möchte. Anne Schwedt und Annette Weißbach schauen auf die Börse und sie analysieren den Absturz des Bitcoins am Wochenende und die schwierigen Zeiten der Aktie von Siemens Energy. Außerdem, wir lernen viel über falsches Timing in der Werbung und wir schauen auf Amerikas lustigsten Parodisten.
What he really wants is respect. He wants on eye level, he wants respect. And my God, giving someone respect, give him the respect he really demands and probably also deserves.
Diese Worte, dass der Westen doch bitte Wladimir Putin den verdienten Respekt zollen solle, haben für Empörung gesorgt und für einen Rücktritt. Kai-Achim Schönbach heißt der Mann, der da spricht. Er war Vizeadmiral bei der Marine und damit einer der wichtigsten Männer der deutschen Bundeswehr. Schönbach ist wegen dieses Videos zurückgetreten, indem er sich brisant äußert zur Ukraine-Krise. Er gibt die Krim als verloren, da müsse man sich gar nichts vormachen.
Okay, the Crimea Peninsula is gone. It'll never come back. This is it. This is a fact.
Klingt wie ein Freibrief für Putin, so wird es zumindest in der Ukraine gesehen und gehört, wo man erstmal die deutsche Botschafterin einbestellt hat. Kein anderes Thema bewegt aktuell die internationale Politik so sehr wie die geschätzt 100.000 russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze. Aber was tun? Das bespreche ich jetzt mit Alexander Graf Lambsdorff. Er sitzt für die Liberalen im Deutschen Bundestag und ist Fraktionsvize der FDP. Er war in seinem früheren Leben Diplomat. Er war für das Außenministerium als Referent an der Botschaft in Washington und er arbeitete in der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes als Länderreferent für Russland. Na, dann wollen wir doch mal horchen, was er uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Graf Lambsdorff.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Unser Vizeadmiral der Marine war es, der Putin Respekt bezeugen möchte. Er habe das auch verdient und die Krim könne man ohnehin vergessen. Klingt provokant, aber hat der Mann im Kern nicht recht?
Das ist fast unerheblich. Wenn er in Uniform Deutschland im Ausland vertritt, dann hat ein Soldat die Aufgabe, die Position der Bundesregierung wiederzugeben und nicht zu extemporieren, zu improvisieren, zu spekulieren und dann auch noch auf einer Linie, die der Linie der Bundesregierung sogar genau widerspricht. Also insofern war das eine Disziplinlosigkeit und die Reaktion der Bundesverteidigungsministerin war ja dann auch schnell und klar.
Gut, Sie sind nicht Diplomat, jedenfalls noch nicht, sondern sind Politiker. Daher nochmal die inhaltliche Frage. Wie gehen wir um mit Putin? Das Thema Respekt wird ja immer wieder aufgerufen und indirekt auch von ihm.
Ja, und es ist auch richtig, dass man Russland respektiert. Ich will das hier deutlich sagen. Ich habe mich damals sehr geärgert, dass Barack Obama Russland als eine Regionalmacht bezeichnet hat. Russland ist das größte Land der Erde. Russland hat eine große Nuklearstreitmacht. Russland hat einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Russland ist eine große und wunderbare Kulturnation. Dass man Russland Respekt zollt, glaube ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber manchmal muss man sagen, ärgert man sich über die Politik der russischen Regierung. Und das, was wir zurzeit sehen im Westen des Landes mit dem Zusammenziehen so großer Truppenteile an der Grenze zu einem Nachbarland, das hat nichts mit Respekt zu tun, sondern das ist tatsächlich eine Bedrohung mit militärischer Aggression und fällt in eine andere Kategorie, finde ich.
Aber was will Putin uns damit sagen? Was ist diese Botschaft, die er uns damit sendet? Ist das ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder will da jemand wirklich Krieg stiften?
Man darf eins nicht vergessen, für Russland und gerade für Putin, der ja viel auch historische Argumente benutzt, ist das 20. Jahrhundert, ist das Ende des Kalten Krieges wirklich die geopolitische Katastrophe seines Lebens. Das hat er ja selber sogar mal gesagt. Und seitdem ist Russland ein revisionistisches Land, also ein Land, dass die bestehende Ordnung, so wie sie nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden ist, ändern will. Und Das will er nicht auf diplomatischem Wege, auf dem Verhandlungswege erreichen, sondern durch Druck und durch militärische Drohungen. Dabei ist der erste Schritt, das muss man ganz klar sagen, das Zurückdrängen der NATO. Das steht ja in den beiden Vertragsentwürfen, die die Russen vorgelegt haben.
Denn die erste Änderung ging ja vom Westen aus. Nachdem die Sowjetunion implodiert war, der Warschauer Pakt aufgelöst war und da eine Art Grauzone zwischen dieser russischen Macht und dem Westen entstanden war, hat ja der Westen zunächst mal sich ausgedehnt.
Naja, wenn sie wie Polen 40 Jahre lang unter der russischen Knute standen oder wie die baltischen Länder 50 Jahre lang, dann wollen sie Sicherheit und sie wollen vor allem Freiheit. Und es war die freie Entscheidung dieser Länder, sich um die Aufnahme in die NATO zu bewerben. Das hat die NATO dann auch akzeptiert. Aber 2008 beispielsweise haben wir gesagt, dass die Ukraine und Georgien sich beworben haben, dass das zu weit ginge, das würde russische Interessen auch verletzen. Und da haben Deutschland und Frankreich den USA sehr klar gesagt, hier geht ihr zu weit, das machen wir nicht mit. Also mit anderen Worten, ist es nicht so, als ob es eine, sagen wir mal, eher rücksichtslose Ausweitung gegeben hätte. Zumal, und das ist wichtig, Herr Steingart, 1997 Russland in der NATO-Russland-Grundakte ja auch akzeptiert hat, dass es diese Erweiterung gibt, weil sie ja mit Sicherheitsgarantien für Russland verbunden war.
Und jetzt also die Revision einer Ordnung, von der Sie sagen, dass er bislang ja damit hat leben können. Wie kam dieser Keim, dass diese Ordnung revidiert gehört, in ihn rein?
Für uns in Deutschland ist 1945 der absolute Tiefpunkt der Geschichte und 1990 mit der Wiedervereinigung und der Befreiung Osteuropas, das ist der Höhepunkt der Geschichte. Die russische Lesart ist genau umgekehrt. 1945 hat Russland die Welt vom Faschismus befreit. Das ist bis heute, gerade für Putin, das zentrale Element des Selbstwertgefühls der Russen.
Verstehbarerweise.
Total verständlicherweise, so oft wie ich in Russland bin und immer wieder sehe, welchen Stolz die Russen haben auf diesen Sieg über den Faschismus, dann versteht man das auch total. Aber 1990 war eben genau das Gegenteil. Was wir als großen Erfolg, als Sieg im Kalten Krieg aufgefasst haben, war aus russischer Sicht eben eine schwere Niederlage, die auch noch mit der Zerschlagung des traditionellen russischen Reiches, des Alten quasi einherging. Und jetzt haben wir souveräne Staaten. Wir leben in einer neuen Zeit. Wir haben das Völkerrecht. Wir haben Dokumente, die Russland unterschrieben hat. Und in meinen Augen, was wir hier gerade sehen bei Wladimir Putin, das ist eine Revolte gegen die 90er Jahre. Es ist eine Revolte gegen die Zeit, in der Russland schwach war. Eine Revolte gegen die Charta von Paris, gegen auch die NATO-Russland-Grundakte. Es ist sozusagen der Versuch, das, was in den 90er Jahren gemeinsam mit Russland unter Jelzin entwickelt worden ist, zurückzudrehen. Ich will es noch mal sagen, wenn Russland Interessen hat, über die es reden will, dann sind wir im Westen immer bereit, darüber zu reden. Aber dass er das verbindet mit diesem militärischen Aufmarsch, das macht eben diese Situation so gefährlich, so brandgefährlich. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, im Osten der Ukraine gibt es ja bereits einen Krieg. Wir sehen also eine Bereitschaft hier zum Einsatz militärischer Gewalt, die wir eigentlich uns in Europa gar nicht mehr vorstellen konnten.
Ich greife Ihren Begriff von der Revolte gegen die 90er Jahre auf. Das heißt aber, mit Revolten, das wissen Sie auch, wird in einer einzigen Art und Weise, insbesondere von Rechtsstaaten, aber auch wahrscheinlich von anderen Staaten, umgegangen. Eine Revolte schlägt man nieder.
Ja, wir wollen das nicht niederschlagen mit Gewalt. Das ist genau das, was wir ja gerade versuchen zu vermeiden. Wir versuchen zu deeskalieren. Wir versuchen, mit der russischen Seite zu reden. Die Amerikaner sind unglaublich engagiert. Wendy Sherman war da, Tony Blinken war da. Joe Biden hat ja mit Putin selber sich getroffen. Also ich muss sagen, von westlicher Seite versucht man hier wirklich zu deeskalieren. Man wird jetzt auch eine schriftliche Antwort auf diese Vertragsentwürfe der russischen Seite geben. Denn eines ist klar, ein großer Krieg in Osteuropa zwischen Russland und der Ukraine, das kann sich niemand wünschen. Wir wissen nicht, ob Putin das beabsichtigt. Ich bin selber auch nicht sicher. Sogar Fjodor Lyukanov, einer der wirklich allerbesten Kenner der Außenpolitik Russlands, sagt in der New York Times, wer weiß schon, was Herr Putin will. Es ist einfach eine große Unklarheit. Und das ist die Chance, den Versuch zu machen, eben hier zur Entspannung beizutragen und zu deeskalieren.
Jetzt machen Sie auch den Unterschied zwischen einem großen Krieg und einer vielleicht doch etwas kleineren Invasion, von der auch Joe Biden gesprochen hat, einer kleineren Einmischung, minor, sagte er.
Russia will be held accountable if it invades. And it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc.
Würden Sie sagen, da gibt es eine Grenze, die es erlaubt noch?
Also die Antwort des Westens muss sich natürlich nach dem richten, was dort konkret passiert. Ich fand die Bemerkung von Joe Biden ausdrücklich unklug, aber eine weitere militärische Aktion, ganz gleich, ob sie begrenzt ist im Umfang oder unbegrenzt, wird auf der ukrainischen Seite natürlich eine militärische Reaktion ihrerseits nach sich ziehen und dann geraten die Dinge leicht außer Kontrolle. Das wissen wir aus der Geschichte. Und deswegen bin ich wirklich dafür, dass wir versuchen, weder eine kleine noch eine große Militäraktion zuzulassen, sondern dass wir alles dafür tun, diese Situation zu entspannen.
Aber Sie sagten vorher, das sei besonders leidenschaftlich, was die Amerikaner gerade an Einsatz bringen und zählten zu Recht die Menschen auf, die sich hier um Friedensdiplomatie bemühen. Aber nochmal diese Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, der ist ja nicht sein eigener Stellvertreter, sondern er ist er selbst. Wenn er eine solche kleinere Invasion quasi dem anderen zugesteht, dann ist das doch mehr als nur ein sprachlicher Lapsus.
Ich fand diese Formulierung auch wirklich unklug und da war ich nicht alleine. Sie haben vermutlich genauso wie ich auch beobachtet, was die gesamte amerikanische Regierung anschließend getan hat. Sie hat nämlich versucht, diesen sprachlichen Lapsus, und ein solcher war es in der Pressekonferenz, das war ja kein vorbereitetes Statement, zu korrigieren. Und das tut sie zurzeit in allen Treffen, in allen Formaten. Also das, was Joe Biden da gesagt hat, war ein Fehler und es war ein Fehler, wie er in einer solchen Situation nicht vorkommen sollte.
Wenn ich mich in die Situation von Wladimir Putin versetzen könnte, dann würde ich, glaube ich, sehen, dass der Westen relativ kopflos reagiert. Lauter Friedensschalmeien werden gesungen, gleichzeitig wird eine solche Äußerung, Sie sagen jetzt auch Lapsus, getätigt. Friedrich Merz, andere schließen harte Wirtschaftssanktionen, zum Beispiel einen Ausschluss vom westlichen Finanzierungssystem SWIFT aus. Was hat Putin von all dem zu halten? Einen Krieg schließen wir ohnehin aus, weil die Ukraine ja nicht Teil unseres Beistandspaktes der NATO ist. Also womit hat er wirklich zu rechnen? Wo hat er Angst zu haben vor uns?
Also ich glaube, dass die russische Verflechtung in der Weltwirtschaft eine ist, die weniger ausgeprägt ist, als das bei modernen Volkswirtschaften, wie das bei uns, den Briten, den Amerikanern der Fall ist. Trotzdem würden natürlich verschärfte Wirtschaftssanktionen das Land massiv treffen. Das sagen ja auch alle völlig zu Recht. Wenn es zu einer Militäraktion kommt, dann werden die Kosten dafür enorm. Aber es gibt eine zweite Dimension, die wir im Westen oft nicht genug sehen, und das ist der Widerstand in der Ukraine selber. Einerseits von den ukrainischen Streitkräften, die sind natürlich nicht so stark wie die Rote Armee. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Aber dann auch aus der ukrainischen Bevölkerung heraus. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Putin hat im Jahre 2024 Präsidentschaftswahlen. Und das Letzte, was er möchte, ist, dass erneut eine Situation entsteht, in der russische Soldaten aus dem Gefecht tot in die Heimat zurückkommen, dass sich erneut die Komitees der Soldatenmütter bilden, dass es also mit anderen Worten auch in Russland innenpolitische Rückwirkungen gibt auf ihn. Er ist ein vorsichtiger Mann. Er hat seine Armee bisher meistens so eingesetzt, dass die Verluste minimal waren, wenn man an Syrien denkt oder an die Krim-Operation. Und ich glaube, dass diese Kalkulation bei ihm mindestens so wichtig ist wie die Frage der Reaktion des Westens.
Das heißt aber, was würden Sie in den Instrumentenkasten tun?
Ich tue in den Instrumentenkasten all das, worüber wir nicht reden. Also das sind bestimmte Wirtschaftssektoren, die vielleicht mit Betätigungsverboten belegt werden könnten. Das sind Zahlungssysteme, das sind Pipelines, das sind alles mögliche an Dingen, die es da gibt. Aber wir reden jetzt nicht über Einzelne, greifen die heraus und erklären jetzt diese oder jene Pipeline, dieses oder jenes Zahlungssystem oder dieser oder jene Wirtschaftssektor. Wichtig ist, dass es darüber eine gewisse Unklarheit gibt, auch auf der russischen Seite, und eine Maximalkalkulation dann angestellt wird. Wenn man jetzt präzise wird im Westen, also in der NATO, in Washington, in Brüssel, in Berlin, und exakt erklärt, was man zu tun gedenkt, dann macht man genau den Fehler, dass man eine Kalkulation ermöglicht, bei der eine Entscheidung fällen kann, okay, den Preis bin ich bereit zu zahlen, weil ich ihn ganz genau kenne. Der Preis muss unklar sein. Das Einzige, was klar sein muss, ist, es wird ein hoher Preis.
Die neue Außenministerin war ja in Kiew und war auch in Moskau. Wie würden Sie sie beurteilen? Macht sie eine gute Figur?
Ja, ich fand insbesondere ihr Auftreten bei Sergei Lavrov schon ganz bemerkenswert, und zwar bemerkenswert positiv. Unter Diplomaten hat Lavrov einen Ruf wie Donnerhall. Also der verspeist ja mitunter Kollegen zum Frühstück, hört man den Eindruck, wenn man ihm so zuhört. Und das hat Frau Baerbock sehr souverän gemacht. Sie hat sich auch nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen, als jemand von Russia Today da mit Desinformationsfragen kam. Also insgesamt, finde ich, ist die Außenpolitik der neuen Bundesregierung bisher jedenfalls aller Ehren wert.
Graf Lambsdorff, ich bedanke mich für diesen kleinen Abschnitt, den wir gemeinsam diese europäische Front abmarschiert sind, in der Hoffnung, dass dort das nicht passiert, was sich manche wünschen und andere befürchten. Ich bedanke mich für die Aufklärung.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da treffen sich heute wieder die Ministerpräsidenten mit dem jetzt neuen Bundeskanzler. Es geht um Corona. Na klar, Grund für uns heute Morgen bei Michael Bröker, beim Chefredakteur von The Pioneer, mal durchzuklingeln. Einen schönen guten Morgen, Michael.
Und guten Morgen, Gabor.
Was steht auf der Tagesordnung? Geht's wieder um die Impfpflicht?
Also drei Dinge stehen schon mal nicht auf der Tagesordnung. Erstens die Impfpflicht. Die soll im Bundestag entschieden und beraten werden. Und die SPD-Ministerpräsidenten, auch der Bundeskanzler, halten sich von diesem sehr schwierigen Thema sehr fern. Und die anderen beiden Dinge, die auch nicht auf der Tagesordnung stehen, sind Lockerungen und Verschärfungen. Im Grunde soll eigentlich alles so bleiben, wie es ist. Es gibt nur ein paar kleinere Akzente, die manche Ministerpräsidenten setzen wollen.
Das verwundert mich insofern, als dass die Inzidenzien, das ja bislang eben der heilige Gral der Corona-Politik war, der Navigator sozusagen durch diese Pandemie, dass die durch die Decke schießen und jetzt passiert gar nichts?
Völlig richtig, Gabor. Die Inzidenzen steigen auf Rekordmaße und trotzdem ist Inzidenz nicht gleich Inzidenz, denn die milden Verläufe und die immer noch nicht existierende Überlastung des Gesundheitssystems lassen keine weiteren Verschärfungen zu. Die Politik hat da zu Recht, wie ich finde, Angst vor dem Bürger, denn die milden Verläufe, die nun mal teilweise ja auch zu Hause stattfinden, lassen jetzt keinen Lockdown oder keine Schulschließungen zu. Wenn das Argument immer war, das Gesundheitssystem muss geschützt werden und heute das Gesundheitssystem zwar angespannt ist, aber nicht überlastet, dann kann man auch keinen Lockdown oder weitere Kontaktbeschränkungen machen. Und ich glaube, das ist morgen dann auch Konsens in dieser Runde.
Aber es gibt viel Unmut in der Bevölkerung über die Tatsache, dass Menschen, die zweimal geimpft sind, Erst- und Zweitimpfung auf einmal im Restaurant und sonst wo als Ungeimpfte angesprochen werden, weil ihnen der Booster noch fehlt. Dieser Sachverhalt, wird der heute nochmal thematisiert, dass Millionen Menschen auf einmal ungeimpft sind laut Status, obwohl sie es gar nicht sind?
Ja, Gabor, das ist wirklich ein zentrales Thema. Die Gastronomieverbände, die Restaurantketten, die sind auf dem Baum. Und ich muss sagen, diese Regelung kam sehr spontan. Sie kam über Nacht durch ein RKI-Gutachten und sie ist für viele nicht verständlich. Denn wer geboostert ist, also dreimal geimpft, gilt immer noch nicht ganz als vollständig geimpft. Und der Zweifache sowieso schon fast gar nicht mehr. Das kann ja kaum einer noch wahrnehmen. Und insofern glaube ich, wird es morgen nochmal Thema sein, inwiefern die 2G-Plus-Regel in Kultur, in Freizeitbereichen angewendet werden muss. Bei der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich schon aus der Deckung gewagt und will zumindest die Auslastung in den Fußballstadien bei den Veranstaltungen draußen wieder erhöhen, trotz einer 2G-Plus-Regel, aber zumindest wieder mehr Zuschauer zulassen. Also insofern, da bröckelt schon die Front.
Aber kann diese Regel überhaupt so bleiben? Es gibt Menschen, die können sich gar nicht boostern lassen, weil der Impfabstand zu kurz ist. Das heißt, die hängen auf ihren 2 Impfungen, kriegen die dritte einfach nicht, weil sie ethisch und medizinisch offenbar nicht geboten ist und kommen jetzt nirgendwo rein.
Naja, medizinisch ist sie eben doch geboten, sagt zumindest der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Er präsentiert an diesem Tag, und er hat dies auch schon in den Chefs der Staatskanzlei-Runden getan, eine Studie, nachdem eben die doppelt Geimpften ihren Status, ihren Immunitätsstatus schon nach wenigen Monaten komplett verlieren und deswegen der Booster tatsächlich notwendig sein soll. Zumindest aus medizinischen Gründen. Dass viele zu diesem Termin gar nicht erst kommen und in dieser Zwischenzeit in der Luft hängen, ist eine dieser Irrungen dieser Corona-Politik, die offenbar nicht zu ändern sind in diesem Moment. Es wird keinen Abschied von der 2G-Plus-Regel geben bei den Bund und Ländern. Dafür sind zumindest die Warnungen der Virologen und Mediziner viel zu apokalyptisch eigentlich im Moment angesichts der Inzidenzen. Insofern, glaube ich, bleibt der Unmut in der Bevölkerung da einfach bestehen.
Man kann schon sagen, wir haben eine neue Regierung, aber in der Wirrnis der Corona-Politik hat sich wenig verändert, oder?
Absolut richtig, Gabor. Kein Mensch versteht eigentlich diese Regelung. Und von der großen, einheitlichen, klaren Struktur der Corona-Regeln ist natürlich auch nichts zu sehen. Was in Brandenburg gilt, muss noch lange nicht in Bayern gelten. Und das ist auch bei 2G Plus jetzt wieder der Fall. Bei dem einen Stadion dürfen 20.000 Menschen rein, bei dem anderen nur 750. Es bleibt Stückwerk und es bleibt leider auch kontraproduktiv dadurch, weil Nachvollziehbarkeit von politischen Maßnahmen ja eigentlich das wichtigste Kriterium für eine politische Maßnahme wäre.
Aber wir beide bleiben zuversichtlich und vielleicht wird ja einer der Beteiligten heute bei der Sitzung aufwachen und feststellen, dass Nachvollziehbarkeit, wie du es gerade angemahnt hast, der Kern von einer transparenten Regierungspolitik ist. Und vielleicht gibt es heute klare Regeln. Wer weiß.
Wir bleiben zuversichtlich, Gabor. Was bleibt uns auch sonst übrig?
Vielen Dank, Michael.
Danke, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle auf die berühmteste Kryptowährung der Welt, den Bitcoin. Der hat am Wochenende nämlich ordentlich an Wert verloren. Die Hintergründe bespreche ich jetzt mit Anne Schwed an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, im November haben ja alle mächtig gestaunt, als der Bitcoin fast 70.000 Dollar wert war. Aber das scheint jetzt vorbei zu sein. Am Wochenende hat er nochmal deutlich an Wert verloren. Warum eigentlich?
Ja, am Wochenende ging es für Bitcoin nochmal um 8% nach unten und damit auf rund 35.000 Dollar. Damit hat die Währung seit dem Allzeithoch im November um die Hälfte an Wert verloren. Ganz ähnlich sah es auch bei anderen Kryptowährungen aus. Dafür gibt es mehrere Gründe. In der Vergangenheit wurde Bitcoin ja häufig als alternative Anlageform genommen, wenn der Dollar stark an Kaufkraft verliert, also wenn die Inflation hoch ist. Jetzt, wo aber Zinserhöhungen anstehen, die ja dazu dienen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, wendet sich das Blatt wieder etwas und Bitcoin wird im Vergleich zu traditionellen Anlageformen weniger attraktiv. Generell, wenn es weniger billiges Geld im Markt gibt, dann sind die Anleger auch weniger risikofreudig. Also die ziehen dann ihr Geld aus so riskanten Anlagen wie eben Bitcoin ab. Diese Woche trifft sich ja auch die US-Notenbank und da ist der Druck und die Angst jetzt besonders groß, dass es schon sehr zeitnah deutliche Zinserhöhungen geben wird. Außerdem macht sich unter den Kryptoanlegern weiter die Angst breit, dass die Behörden verstärkt gegen Kryptowährungen vorgehen und sie regulieren wollen. Die Zentralbank in Russland hatte ja letzte Woche zum Beispiel schon vorgeschlagen, es komplett zu verbieten, Kryptowährungen zu nutzen oder herzustellen. Was man auch noch sehen kann, ist, dass in letzter Zeit es einen deutlichen Zusammenhang zwischen den Aktienkursen von Tech-Firmen und Kryptowährungen gibt. Und der Tech-Sektor hat ja in der vergangenen Woche besonders stark gelitten. An der Nasdaq gab es ein Wochenminus von 7,6%. Das war die schlechteste Woche seit März 2020. In dieser Woche stehen noch die Quartalszahlen von einigen wichtigen Tech-Firmen an, darunter Apple, Microsoft und Tesla. Und je nachdem, wie die ausfallen, könnte es also sein, dass sich die Talfahrt am Kryptomarkt auch in dieser Woche noch fortsetzen wird.
Danke, Anne. Und damit gehen wir direkt nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, die Aktie Siemens Energy wurde Ende vergangener Woche massiv abgestraft. Um wie viel ging es genau runter und warum, Annette, hat das Ganze mit der Windkraft was zu tun?
Ja, bei Siemens Energy ging es rasant bergab am letzten Freitag, -14%. Und der Grund dahinter ist eine erneute Gewinnwarnung der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Das ist ja ein spanisch börsennotiertes Unternehmen, an dem Siemens Energy 67% hält. Und wenn die eine Gewinnwarnung herausbringen, verhagelt das halt auch Siemens Energy die Gewinnerwartung und die Bilanz. Und das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal passiert, das dritte Mal in Folge im vergangenen Jahr, inklusive jetzt. Die Aktie ist seit einem Jahr mit über 40% im Minus von Siemens Energy. Und das ist natürlich für Investoren schwierig. JP Morgan zum Beispiel sagt, man kann nicht in die Branche investieren, solange die Unternehmen ihre Erwartungen nicht erfüllen können. Das Problem bei dem Turbinenhersteller Gamesa ist, dass die Kosten nach oben geschossen sind, aber die Turbinen schon vor Monaten gezahlt worden sind und aber gleichzeitig auch die Logistikkosten so sich sehr verteuert haben. Das ist also mehr oder weniger der perfekte Sturm für die Industrie. Nichtsdestotrotz sind die Analysten weiterhin positiv für Siemens Energy. Natürlich ist es auch der generelle Trend, erneuerbare Energien, 17 Raten zu kaufen und 3 zu halten.
Vielen Dank, Annette, für die Analyse. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche.
Danke, Gabor, dir auch einen guten Start in die Woche.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man mit Musikparodien so weit kommen kann. Hierzulande ist man ja bei dieser Kunstform schnell bei der Zunft der sogenannten Blödelbarden angelangt. Eine der musikalisch erfolgreichsten Musikparodien der letzten Jahrzehnte erschufen daher auch Dieter Hallervorden und Helga Feddersen. Es war das Jahr 1978, als sie den Titelsong aus dem Film Grease, You Are the One That I Want, umwandelten in Die Wanne ist voll.
Jo, die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll.
Na ja, damit erreichten sie immerhin Platz 4 in den deutschen Singlecharts. Von diesem Erfolg inspiriert machte sich dann der deutsche Komiker Günther Willumeit ein Jahr später an den Welthit von den Village People und verballhornte YMCA zu LMAA.
Ich halt die Klappe und denk LMAA. Du hast ja recht, mein Liebling, LMAA. Erna meint es ja gut, ich unterdrück meine Wut und ich leckle ihr ins Gesicht.
Der Song erreichte damals immerhin noch die Top 30 unserer Singlecharts. Der König der Musikparodie aber lebt in den USA und er heißt Weird Al Yankovic. Ende der 70er Jahre hörte der Teenager den Hit von The Knack, My Sharona, im Radio und er machte daraus My Bologna. So nennt man in den USA die Mortadella. Er nahm sich dafür selbst auf Kassette mit Akkordeon auf und schickte den Track der Band The Knack, die ja das Original My Sharona gesungen hat. Die fanden den Song so komisch, dass sie Weird Al Yankovic an ihre eigene Plattenfirma vermittelten. Naja, und bald darauf folgte die erste offizielle Single und auch der erste TV-Auftritt.
It's another one rides the bus. Here is Weird Al Yankovic. Here he is. Weird Al.
Another one rides the bus, sir.
Yankovic kreierte aus Another One Bites the Dust von Queen einfach Another One Rides the Bus. Seit über 40 Jahren macht er jetzt schon diesen Klamauk und lebt ziemlich gut davon. 3 Grammys, beste Comedy, hat er gewonnen und sagenhafte 12 Millionen Alben in den USA und Kanada verkauft. Grenzüberschreitend wurde er bekannt durch seine Parodie von Michael Jacksons Beat It. Er ließ nur kurz das B weg und machte Eat It daraus. Jetzt wurde bekannt, dass das Leben von Weird Al Yankovic verfilmt werden soll. Keine Parodie, echte Biografie, kopieren, aber originell. So sehen moderne Helden aus.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Naja, wie man als Firma nur ein so schlechtes Timing erwischen kann. Die Firma Weber Grill in den USA verschickt einmal pro Woche an all ihre Kunden einen Newsletter mit dem Rezept der Woche. Ganz klassisch, was man halt alles so auf den Grill werfen kann. Hamburger, Steaks, Sie wissen schon. Und am vergangenen Donnerstag ging der Newsletter mit einer Zubereitungsempfehlung und detaillierten Garzeiten für einen Hackbraten an die Kundschaft raus. Hackbraten heißt auf Englisch Meatloaf. Peinlicherweise war das just der Tag, an dem der Rocksänger Marvin Lee Eddy gestorben war. Besser bekannt als Meatloaf. Was weltweit Bestürzung auslöste. Die Aufregung in der Weber Grill Firmenzentrale in Palatine im US-Bundesstaat Illinois war plötzlich riesengroß. Kann man sich ja vorstellen. Man sah sich gezwungen, direkt einen zweiten Newsletter hinterherzuschicken, und zwar einen mit Entschuldigung. Man habe vor dem Versand des Meatloaf-Rezeptes nicht von dem Tod des Sängers gewusst und man betonte, dass man den Sänger, seine Familie und die Fans doch auf gar keinen Fall habe beleidigen wollen. Ich würde mal sagen, so wie man Meatloaf kannte, wäre ihm dieser Ausrutscher wahrscheinlich herzlich Schnuppe gewesen. Aber wir wollen ihn heute Morgen nicht ein zweites Mal beleidigen. Wir wollen ihn ehren. I do anything for love. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen, einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steiger. Never forgive myself if we